Schweizer Amerika. Views from the Sister Republic. A University of St. Gallen podcast by Claudia Brühwiler. Grüezi miteinander and welcome to a new episode of Views from the Sister Republic. Today's episode is auf Hochdeutsch, in German. And for this, I have the pleasure of welcoming someone back home, Marc Neumann. Marc Neumann ist Korrespondent, freier Autor in Amerika und lebt dort schon seit einem Vierteljahrhundert. Ursprünglich ging er in die Staaten, um einen zusätzlichen Masterabschluss zu machen in Sozialanthropologie an der NYU, der New York University. Zuvor hatte er schon in der Schweiz ein Lizenziat abgeschlossen, nämlich in einem wunderbaren Dreiklang von Fächern, Philosophie, Linguistik und deutscher Literatur, und war in verschiedenen Bereichen der Kommunikation tätig, mal PR, mal interne Unternehmenskommunikation. Und dann in den USA wurde er eben zum freien Journalisten. Marc, danke, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast.
Ich bedanke mich. Vielen Dank für die Einladung.
Was hat dich zum Journalisten gemacht in Amerika? War es Amerika und die vielen Geschichten, die es dort gibt, oder gab es andere Beweggründe?
Das ist schon mal eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, muss ich einfach sagen, ich habe ein bisschen ein Burnout von der Unternehmenskommunikation. Es war mir ein bisschen zu eng. Und dann ging dieser Wechsel ja vonstatten am Ende der Obama-Zeit, wenn man vielleicht die beginnende, ja, es war schon mittendrin in einer ganz spannenden Zeit nach der Finanzkrise, die ersten Obama-Jahre, die Bewältigung der Finanzkrise, und dann kam ja auch schon 2012 Donald Trump aufs Parkett und hat seine Birther-Theorien gegen Obama lanciert. Und dann ist es wahrscheinlich schon die Intensität dieses Geschehnisdschungels in den Vereinigten Staaten, die mich einfach reingezogen hat. Ich habe vielleicht auch eine gewisse News-Junkie-Seite dabei. Also ich finde das nach wie vor sehr belebend und inspirierend, so schnell wie möglich das Neueste zu erfahren. Und dafür ist natürlich in den Vereinigten Staaten und auch in Washington D.C. besonders in politischer Hinsicht. Das ist ein tolles Pflaster.
Geschehnisdschungel, das finde ich ein ganz großartiges Wort. Also du hast dich da wirklich im Wahlkampf bereits damals in den Obama-Jahren in den Geschehnisdschungel gestürzt, quasi eine Liane geschnappt und dich da durchgesprungen. Hast du eine erste Lieblingsgeschichte dann schnell gehabt? Ich meine, du hast für sehr viele verschiedene Medien geschrieben. Man kann dich heutzutage vor allem in der NZZ entdecke ich deinen Namen immer wieder, wo du vor allem im Feuilleton präsent bist, mit auch medienkritischen Stücken. Was war so deine erste Lieblingsgeschichte aus dem Geschehnisdschungel?
Besonders eindrücklich war die Begegnung damals mit dem amerikanischen Magazinjournalismus. Das heißt, die ganzen Longreads im New Yorker, aber mit Caveat vor 25 Jahren, wenn da Seymour Hersh auf einmal eine Sache aufdeckt, dass im Gefängnis im Irak, in Abu Ghraib, schreckliche Menschenrechtsverstöße und Foltermethoden angewandt worden sind. Und man liest das, das hat mich schon wahrscheinlich am meisten beeindruckt. Wenn also wirklich eine große, tief, lang recherchierte, über Monate lang begleitete Geschichte dann tatsächlich das Druckpapier trifft und beim Leser ankommt, das ist schon sowas, was auch, glaube ich, spezifisch amerikanisch ist. Also diesen durch und durch faktgecheckten, tief, nachhaltig, investigativ recherchierten Journalismus. Das ist etwas, was ich in Amerika erst so richtig kennengelernt habe und was ich auch nach wie vor toll finde.
Nach wie vor, aber es ist eben ein Vierteljahrhundert ins Land gezogen, seit du dort bist. Ist die Luft immer noch frei, die du atmest dort, oder hat sich diese stark verändert?
Also im täglichen Umgang, in meinem täglichen Leben ist die Luft frei. da kann man nichts sagen. Im Gegenteil, es gibt vielleicht, naja, ich wohne in einer der linksliberalen Hochburgen der USA. Washington DC ist, glaube ich, die zweitliberalste Stadt der Vereinigten Staaten nach San Francisco. Trump kriegt dort regelmäßig 3% der Stimmen und 93-97% der Leute stimmen demokratisch. Insofern ist die Luft dort, wenn schon etwas geschwängert, dann mit Aufruhr, Empörung und Anti-Trump-Sentiment, wie man so schön sagt.
Wenn du aus dieser freien Luft des amerikanischen Geschehnisdschungels auftauchst und dir die Schlagzeilen in deutschsprachigen Blättern anschaust, schnürt sich die dann bei dir ab oder stellt sich da vor allem Befremden ein?
Ich schlag mir manchmal auf die Stirn, bis es wehtut. Das macht dann auch Geräusche und nein, das ist natürlich zu hart. Die transatlantische Berichterstattung muss natürlich Abstriche machen. Man kann weder ein spezialisiertes noch so tief informiertes Publikum wie vor Ort in den Vereinigten Staaten voraussetzen. Das heißt, da wird schon mal reduktionistisch etwas abgespeckt. Und naja, ich denke halt auch oft, bin ich ein bisschen gelangweilt, weil man ja, wenn man die amerikanischen Medien verfolgt, man sehr oft sieht, woher dann die deutsche oder ja die Schweizer Fassung eigentlich kommt, welche Versatzstücke man gelesen hat. Das ist vielleicht, um es versuchen sachlich auszudrücken, das ist ein sehr guter Zusammenfassungsdienst, den man in deutschsprachigen oder europäischen Medien erhält. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man an irgendeinem Event mit den Weißen Haus-Korrespondenten von ABC oder von Politico tatsächlich im gleichen Raum sitzt. Da ist dann schon viel mehr da und diesen Dichteunterschied merke ich natürlich sehr, ja. Auch in meinem eigenen Schreiben muss ich dem Rechnung tragen.
Aber hast du das Gefühl, dass es in den letzten, sagen wir, 8 Jahren schlimmer geworden? Oder war das etwas, das du schon früh beobachten konntest? Also wenn du sagst, man merkt schon, aus welchen Ecken jeweils Argumentarien kommen und dergleichen, dann denken wir vielleicht sogar an die gleichen Zeitungen. Mir fällt immer wieder auf, wie ich die New York Times wiederfinde und auch die Washington Post. War das schon zu deinen Anfängen so? Oder hat sich das vor allem auch durch Personalmangel und dergleichen verschlimmert?
Die Medienkrise war ein riesiger Treiber und auch die Pionierrolle, die viele Medien in den USA dabei eingenommen haben, die also zuerst werbefinanzierten Online-Auftritten versucht haben, dann die Firewall eingeführt haben, da haben sie eine Vorreiterrolle eingenommen. Und die andere wichtige Sache ist, dass die sogenannten Leitmedien eine gewisse Gatekeeper-Funktion verloren haben. Was das Ganze eben eigentlich komplizierter und reichhaltiger macht, aber auch viel anspruchsvoller und eine viel größere Herausforderung darstellt, alles, was vielleicht relevant sein könnte, auch zu lesen oder überhaupt ranzukommen. Und da ist dann halt die einfache Lösung im Tagesjournalismus, dass man sich auf die großen Titel beschränkt, wo dann so eigentlich halt die Mainstream-Meinung abgebildet wird. Das ist schon stärker geworden. Und die Darstellungen sind dadurch auch weniger differenziert in meiner Ansicht, weil eben viele heutzutage wichtigen, interessanten, neuen Medien, kleine Startups, Einzelmasken, soziale Medien, vielleicht ursprünglich in den New York Times Artikel reingeflossen sind, aber dann in der Übersetzung wieder auf europäische Basis eventuell verloren geht. Und diese Reichhaltigkeit, der Verlust dieser Reichhaltigkeit hat schon zugenommen aus genau diesen Gründen.
Was ich ganz interessant finde, und du hattest vor einigen Wochen in der NZZ oder einigen Monaten in der NZZ darüber geschrieben, ist, wie neben der Reichhaltigkeit auch eine gewisse Ruhe verloren gegangen ist. Weil es ist tatsächlich interessant, wie auch eine New York Times, die lange Artikel gedruckt hat darüber, ob jetzt Trump Faschist ist oder nicht, und über das Ende der Demokratie philosophiert hat, dass man da sehr viel zögerlicher geworden ist in der Schwarzmalerei, während sie in den deutschsprachigen Medien extrem zugenommen hat. Hast du das auch ähnlich beobachtet? Kannst du dir einen Reim darauf machen?
Es war zu diesem Zeitpunkt ganz früh in der Trump-Administration. Und mittlerweile hat sich aber die Sache, glaube ich, schon wieder etwas geändert. Nicht aufgrund irgendwelcher redaktioneller oder publizistischer Überlegungen seitens der Medien, sondern aufgrund des Kommunikationsgebarens, des PR-Bombardements, das die Trump-Administration von Beginn an losgelassen hat und mit absolut erstaunlicher Konsistenz seit er einfach weiter durchrauscht, oder? Das heißt, es geschieht so viel, dass man, und das dem würde ich auch Methode unterstellen, es geschieht so viel und so schnell, dass unser Kurzzeitgedächtnis überlastet wird. Das heißt, man vergisst sehr schnell wieder, was vorgestern geschwatzt worden war und hastet zum nächsten. Und das heizt halt dieses hektische Betriebsklima in den Medien weiterhin an. Aber ich denke, das ist methodisch.
Wobei aber eben die amerikanischen Medien nicht mehr ganz so apokalyptisch gestimmt sind, wie gerade es die deutschsprachigen sind, wo wir eigentlich praktisch jede zweite Interviewfrage zu den USA ist, sind wir auf dem Weg zum Autoritarismus, ist Amerika schon eine Diktatur und wie steht's um den Bürgerkrieg?
Ja, das stimmt schon. Allerdings muss man auch sagen wiederum, das ist die Reichhaltigkeit im Mediendschungel oder im Geschehnisdschungel. Es gibt natürlich auch bei den Amerikanern apokalyptische Stimmen. Also der Timothy Snyder oder der andere Yale-Professor, die jetzt aus Protest nach Toronto ausgezogen sind, weil sie denken, wir seien am Anfang eines Vierten Reiches. Diese Leute erhalten schon auch Platz und Stimmen in den Vereinigten Staaten, aber es gibt halt noch viel mehr. Hierzulande macht man dann aber vielleicht in einem gewissen Bestätigungsbias eine Auswahl, die einfachsten und knalligsten Vorurteile bestätigt. Und das wird dann halt, da zieht dann halt die Apokalypse und das Ende der Zeit und das Ende des Westens oder der Vereinigten Staaten. Es gibt ja so viele dieser Titel. Das zieht dann halt besser.
Seit dem Amtsantritt von Donald Trump, welche Einschätzungen seitens deutschsprachiger Medien haben am meisten Kopfschütteln bei dir verursacht?
Ich denke, es ist vor allem der Ton einer Apodiktik, die jedes Mal einfach immer das extremste Szenario hervorstreicht. Das geht sicher um eben das zum Beispiel die lange Diskussion, wie weit sich Trump gegen die Justiz wendet, wie aggressiv er dabei vorgeht, wie fundamental er dabei vorgeht. Und ich sage aus aktuellem Anlass, gestern wurden 15 Richter in Maryland vom Department of Justice angeklagt. Das ist ein präzedenzloser Fall. Und das sind dann Dinge, wo ich jetzt dann auch so ein bisschen sagen müsste, also Moment, das ist jetzt wieder eine weitere Eskalationsstufe, das ist eine Riesenstory. Unter Umständen fährt der Trump jetzt tatsächlich neues Geschütz, stärkeres Geschütz gegen das Judiciary ein. Es ist allerdings dann so, dass ich jetzt vielleicht angesichts dieser neuen Story heute denke, hoppala, das ist jetzt tatsächlich vielleicht etwas beunruhigender. Und dann erreiche ich vielleicht eine Stufe der Panik, die deutsche Medien schon vor 3 Monaten oder vor 4 Jahren erreicht haben. Weitere Stories, zum Beispiel die Rückweisungen von den Einwanderungsbehörden das sind jedes Mal, ich habe das hier jetzt auch schon in der Schweiz von Bekannten gehört, ja, wir können ja jetzt nicht mehr in die USA reisen, weil wer weiß, ob wir dort überhaupt reingelassen werden. Die Darstellung dieser Fälle ist meistens tendenziös. Also das heißt einfach Beamtenwillkür nach Trump, da werden Leute aufgrund eines falschen Memes auf dem Telefon oder so, werden sie abgewiesen oder sogar für eine Nacht inhaftiert. In fast allen diesen Fällen war der Stein des Anstoßes für eine Rückweisung, für eine Nichterteilung der Einreisegenehmigung, dass diese Leute den Verdacht erweckt haben bei den Einwanderungsbehörden, dass sie wohl arbeiten würden. Und ja. wer auch vor 25 Jahren in die Staaten eingereist ist und es vielleicht sein Tätowiergerät oder die Coiffeurschere und Kamm dabei gehabt hätte, dem wäre es vor 25 Jahren genau gleich gekommen, oder? Aber vielleicht kann ich nur gern noch weiter. Ich habe mal die Zahlen angeguckt, wie viele tatsächlich zurückgewiesen worden sind. Und das war ein minimaler Anteil von 0,7% oder 0,07%, Entschuldigung. Und die Zahl war sogar dieses Jahr bis im April oder Mai tiefer als im vergangenen Jahr. Aber eben hierzulande wird dann da sofort der Einwanderungsstopp-Teufel an die Wand gemalt. Und das heißt, man kann nicht mehr in die Vereinigten Staaten reisen oder nur mit ganz schweren Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen. Und das ist einfach herzlich absurd.
Aber du hast gesagt, es gibt Entwicklungen, die dich durchaus beunruhigen. Du hast den jüngsten Fall mit der Anklage gegen 15 Richter im Staat Maryland erwähnt. Wenn du den jetzigen Zustand der State of the Union, der Zustand der amerikanischen Republik und Demokratie beschreiben müsstest, wie geht's Amerika? Wie geht's der amerikanischen Demokratie?
Das sind zwei Fragen. Der Demokratie, denke ich, geht es nicht substanziell anders als in der Vergangenheit auch. Also es gibt ja auch regelmäßig immer wieder die großen Abhandlungen, die über Demokratiedefizite, über das Electoral College und so weiter sich auslassen und sagen, ja, diese Amis sind überhaupt nicht so demokratisch. Das stimmt im Guten wie im Schlechten immer noch. Da bei der Demokratie sehe ich momentan keine einschneidenden Veränderungen. Ich meine, demokratiefeindliche Maßnahmen gibt es seit langer, langer Zeit. Gerrymandering, das Reskizzieren, die erneute oder die Umbeschreibung von Wahlbezirken, je nach Demografie, damit es der eigenen Partei zugutekommt. Das wurde von den Demokraten erfunden und ist, glaube ich, 50 Jahre alt. Das ist schon immer eine nicht unbedingt direkt demokratische Sache gewesen. Da gibt es nicht besonders viel Neues. Wie es Amerika selbst geht, das ist schon eine größere Frage und da sind wir mittendrin in einem Sturm. Das muss man schon sagen. Ich denke, wenn ich mich noch weiter auf die Äste rauslassen soll, ich denke, was wir jetzt sehen, was in den Bemühungen der Rechtspopulisten von Bannon bis zu den Tech-Brüdern auf der J.D. Vance-Seite oder Peter Thielen, was wir sehen, ist, dass wir eine Umkehr des alten Marsches durch die Institutionen mit aller Kraft anstrengen. Das heißt, dieser alte Herbert Marcuse-Topos aus den 60er Jahren, dass die Linke sich in die Institutionen eingraben sollte, wichtige Institutionen wie Akademie, Universitäten, Schule, natürlich auch Politik und Medien übernehmen soll, das wird im Moment mit aller Kraft umgekehrt. Und dabei, bei diesem Hobel fallen viele Späne im Moment. Aber wir sind da mittendrin. Es ist sehr schwierig, also fast prätentiös, würde ich das finden, zu sagen, ich könnte daraus voraussehen, wohin das geht oder wohin das führt, wie weit das geht.
Du hast gesagt, ich hätte zwei verschiedene Fragen gestellt und dann dachte ich, okay, jetzt kommst du gleich auf den Zustand der Gesellschaft, wenn du dir anschaust, wie es Amerika geht. Aber du hast dann eigentlich dich nochmals mit dem politischen System auseinandergesetzt. Warum ist für dich dieser umgekehrte Marsch durch die Institutionen kein Angriff auf die Demokratie?
Doch, also das kann man durchaus so sehen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Wir haben ja so gewissermaßen, also ich habe ja nicht nur einen politischen Punkt machen wollen, sondern das ist ja auch ein Standpfeiler, ein Standbein des Kulturkampfes oder des War, des Cultural Wars. Und ich denke, der gute alte Breitwerk-Spruch, dass Politics downstream from culture stattfindet, der ist schon richtig. Und da wir eben so einen schwerwiegenden drastischen Eingriff von den Kulturkriegern erleben. Deswegen wird natürlich auch das politische System dementsprechend reagieren oder reagiert schon. Auf die Gesellschaft hat es natürlich insofern in meinem Dafürhalten Einfluss, da wir in Amerika sehr politisch oder ein großer Bevölkerungsteil ist sehr politisch interessiert und auch sozialpolitisch aktiv in den Kommunen, in der Kirche, im Umgang. Also da ist schon, vielleicht projiziere ich ein bisschen zu viel daran, aber da hat die Geschehnisse dieser Tage haben einen wahnsinnigen Einfluss auf das tägliche Leben. Vielleicht wie konkret würde ich mich nicht auf die Spekulationen rauflassen, aber dass die Polarisierung, von der man so viel spricht, tatsächlich greifbar ist, dass man sehr viel unnachgiebige kompromisslose geworden ist im Vertreten von Ansichten, da ist schon so eine gewisse Stresshektik zu spüren. Und ja, ich denke, der nächste große Punkt, um sich wieder zu vergewissern, wo wir gerade stehen, werden die nächsten Midterm-Wahlen sein.
Ja.
Was da genau passiert. Aber es ist schon, vielleicht darf ich noch weiterreden, auch aus aktuellem Anlass. Diese kleine Lokalwahl, die halt doch immer fast schon nationale Bedeutung hat, wer denn nun der neue Bürgermeister von New York City wird. Der Gewinn der Primaries, der demokratischen Primaries von Zoran
Mamdani,
ist ein Erdbeben. Das ist ein Generationen Rutsch, dass eine junge Stadtbevölkerung im hippen Brooklyn der alten Garde der Demokraten mit dem wahrscheinlich schlechtesten Kandidaten, den sie hätten aufstellen können, Andrew Cuomo, dass sie denen eine Abfuhr erteilt haben und einen demokratischen Sozialisten gewählt haben, der noch, wahrscheinlich weniger noch als seine sozialen oder gesellschaftlichen Ansichten auch in der reinen Management und in der Wirtschaftsführung eines Riesenbereichs wie New York City keine Erfahrung hat. Das ist unglaublich. Das ist ein Erdbeben, ja, oder? Und schon sind natürlich die ersten Leute hochbegeistert und sehen darin die neue linksprogressive Zukunft der Demokraten. So Sachen geschehen andauernd.
Ich möchte auf das nachher gleich nochmal zurückkommen, aber noch einmal kurz nachhaken bei dem, was du den umgekehrten Marsch durch die Institutionen genannt hast. Weil ein konservativer Kollege von mir meinte, ja, jetzt deutet man quasi das Aufrücken und das Durchgreifen der Kulturkonservativen als diesen fast schon Kulturputsch, der da stattfindet. Aber eigentlich sei es ja einfach so, dass die Linke, die Demokraten, die Deutungshoheit verloren hätten und sich daran störten, dass nun plötzlich ihre Agenda in Frage gestellt werde, die sie zuvor allen anderen aufgezwungen hätten. Also Stichwort Woke, Stichwort progressive Kultur- und Identitätspolitik. Und letzteres sei ja genauso eine Gefährdung der Demokratie und der demokratischen Kultur Amerikas gewesen. Was hältst du von dieser Art von Interpretation der Geschehnisse?
Das finde ich nicht verkehrt. Also das sicher in gewisser Weise hat die Linke hat die Linke Trump und jetzt den umgekehrten oder den Rückmarsch durch die Institution überhaupt erst möglich gemacht, indem sie den Bogen überspannt hat. Also irgendwo das Maß verloren hat, welche progressiven, sozialgerechten Ideen mehrheitsfähig sind und wo einfach die Mehrheit der Leute schließlich sagt, kommt nicht in Frage, machen wir nicht, das ist zu krass. Und ich meine, aber das eine schließt, also es ist wie ein Pendelschwung, oder? Es kommt jetzt der Rückschlag, es kommt die Gegenbewegung und die fällt umso heftiger aus, da die letzten, naja, ich würde mal sagen, es ist ja auch die linke Kulturkampfseite ist nicht wahnsinnig neu. Man gibt es schon in den 90er Jahren gibt es Kritik daran von irgendjemandem wie Camille Paglia oder solchen Leuten. Als ich doch studiert habe an der NYU in 2000, wurden all diese Kulturthemen waren in aller Munde. Race, Culture, Sex, man hat da Foucault gelesen und dann Donna Haraway und der Diskurs ist lange da, aber dass er eben in den letzten, ich würde mal sagen, ab spät Obama, aber wahrscheinlich erst dann wiederum als Gegenbewegung zu Trump, radikal in normale Lebensbereiche eingetreten ist. Das hat natürlich Leute wahrscheinlich zu einer allergischen Reaktion veranlasst und mithin der jetzigen Regierung wahrscheinlich auch die Berechtigung gegeben, jetzt hart dagegen zurückzuschlagen.
Und jetzt schwingt das Pendel in New York wieder dagegen.
Ja, ja, ja.
Manche haben sich ja gefragt, und diese Frage ist auch eine, die ständig kommt seit der Wiederwahl von Donald Trumps, was denn eigentlich eben mit der Linken los ist und warum da nicht mehr Opposition gemacht wird. Aber auch, warum nicht mehr Menschen auf der Straße sein, warum nicht mehr protestiert wird. Du bist, wie du selbst erwähnt hast am Anfang, in Washington D.C. heimisch, einer Stadt, die eine Hochburg der Demokraten ist. Wie viel Widerstand hast du da tatsächlich gesehen, erlebt und wie empfinden die Leute dort das jetzige Klima?
Washington D.C. selber ist seit der Kettensäge von Doge und Elon Musk natürlich total auf den Zehenspitzen und läuft auf heißen Kohlen oder was auch immer. Die Entlassungswellen haben ja auch tatsächlich ernsthaften Schaden angerichtet, also persönlich, familiär, aber auch für die Wirtschaft, für den Wirtschaftsraum, weil da einfach Tausende von Stellen gestrichen worden sind und das sind oft gut bezahlte Golden Jobs gewesen, an denen natürlich auch weitere Jobs hängen. Also da ist Washington schon mal seit Februar im ziemlichen Schockzustand und auch sehr sehr verärgert. Wenn die Protestfrage ist interessant, weil da kommt jetzt schon einiges zusammen. Also ich wohne, kann das sagen, so einem schönen, wir nennen es Upper Caucasia, ist in Cleveland Park. Das sind mehrheitlich, ich würde mal sagen, ältere, hauptsächlich weiße. Es ist schon gemischt in Amerika, aber es ist eher ein wohlhabendes, älteres, weißes Publikum. Da geht jetzt jeden Donnerstag eine Gruppe von zwischen 50, manchmal sind es noch mehr, bis 100 Seniorinnen und Senioren auf eine Brücke und stellen sich mit den Plakaten für 2 Stunden hin und dann wird gehupt und gebrüllt und natürlich gegen Trump protestiert. das passiert an vielen Orten. Der letzte Eindruck war an Trumps Geburtstag und der Militärparade vor, was war das, 2 Wochen, glaube ich, oder?
Ja.
Das war ja nicht einmal die No Kings Bewegung, die landesweit da zum ersten Mal in Erscheinung getreten ist, weil die waren offiziell, haben die in Washington DC gar keinen Gegenanlass oder Protestanlass veranstaltet. Aber ich glaube, alle meine Bekannten, ich war vielleicht der Einzige, der nicht dort war, hatten auf ihren Porches und in ihren Eingängen gemalte Plakate und sind an diesem Tag an kleine, lokale Grassroots-Proteste gegangen. Also, denke, nach anfänglichem Schock ist die Protestbewegung am Wachsen und also erwacht und wächst jetzt weiter. Das sehe ich schon so.
Ich finde es interessant, dass die Frage so oft kommt, weil sie blendet halt auch ein bisschen aus, dass viele Menschen zufrieden sind mit der Politik Trumps und sie ihn halt eben auch gewählt haben. Wie steht es mit deinen Nachbarn, die auf die Straße gehen? Verstehen sie ihre amerikanischen Mitmenschen, warum die im November anders gewählt haben? Oder ist da einfach ein grundsätzliches Missverständnis, das vielleicht manchmal auch in ein gegenseitiges Misstrauen mündet?
Und das ist die präzisierende Frage zur Frage, was die Polarisierung bedeutet. Die Polarisierung bedeutet eben genau das. Nein, da gibt es kein Verständnis mehr. Die Fronten sind verhärtet. Also die meisten Leute würden mit Widerwillen, wenn ich dagegen argumentieren würde, sagen würde, ja, aber warst du mal wieder in West Virginia oder hast du mal dort angeguckt, was los ist? Dann würden sie sagen, ja, aber. Oder aber er ist ja furchtbar. Und das. Und nee, da gibt es keine Pufferzone mehr. Die emotionale Parteinahme gegen den anderen ist ganz stark geworden. Und das ist ja halt tatsächlich einer differenzierten Abwägung. Vielleicht auch nur die Möglichkeit, mal sich eingestehen, aus spaßeshalber mal eine Gegenposition einzunehmen und sich in die andere Seite zu versetzen, das geschieht eigentlich weniger denn je. Ich weiß nicht, ob das je sehr stark war. Wir haben solche Bewegungen, ob das in der McCarthy-Ära oder in den 60er Jahren oder unter Nixon. Wir haben solche Radikalisierungen in den Einstellungen immer wieder gehabt, aber im Moment ist es ganz stark in meiner Wahrnehmung und die Leute sind nicht in der Lage, auch mal einfach ein Teufelsadvocatus Diaboli Argument einzugehen, um sich vielleicht mal in die andere Seite zu versetzen. Sehr, sehr wenige.
Man würde ja hoffen, dass vielleicht Bildungseinrichtungen versuchen, das zumindest den jungen Amerikanerinnen und Amerikanern beizubringen. Du bist Vater eines jungen Amerikaners. Hattest du den Eindruck, dass man dort in den Schulen versucht, einander dieses gegenseitige Zuhören und diese Art von politischer Empathie zu vermitteln? Oder ist auch dort kein Raum dafür?
Überhaupt nicht. Aber das ist, also das Schulsystem ist ja meistens lokal, also auf Staats- und Gemeindeebene sozusagen oder Stadtebene wird das organisiert. Das heißt, das spiegelt dann sehr klar die politische Haltung der dominierenden Mehrheit wider. Nein, also in der Grundschule meines Sohnes, da wurden ganz klar woke Grundthemen, also von an der Grenze zur Indoktrination verbreitet und kein Raum für anderes. Es gibt natürlich dann auch Gegenbeispiele, die University of Austin, Texas, diese, wo sich die ganzen heterodoxen Akademiker, die früher mal vielleicht liberal waren, aber mittlerweile vielleicht eher doch ein bisschen ins konservativ-rechte Lager gerückt worden
Niall
sind.
Ferguson zum Beispiel.
Genau, Ferguson, Jonathan Haidt, Barry Weiss ist da dabei. Es ist eine ganze Phalanx von diesen Intellectual Dark Web Professoren und Intellektuellen. Die machen natürlich, versuchen an einer neu eröffneten, ich glaube, die sind jetzt erst im zweiten Jahr überhaupt mit Studenten.
Ja, sie sind auch noch gar nicht akkreditiert.
Richtig, das dauert ja 7 Jahre, bis man akkreditiert ist als Universität, sehr schwierig. Aber die sind sehr mit Werbe dahinter einen akademischen Gegenentwurf aufzustellen, der halt eben wieder eine Standpunktdiversität zulässt und nicht nur eine einheitliche Doktrin vertreten würde.
Wir waren ja bei Protest und Opposition, und was vielen halt auch auffällt auf dieser Seite des Atlantiks, aber wenn man die Medien auf der anderen Seite studiert, merkt man, dass dieses Unverständnis durchaus geteilt ist, dann ist das für die Schwäche der Demokratischen Partei und ihr Unvermögen aus der Niederlage vom November wirklich die echten Lektionen zu ziehen. Es gab ja diesen schönen Leitartikel des Editorial Boards, der Herausgeberschaft, der Chefredaktion der New York Times, der ziemlich offen der Parteiführung auch die Leviten gelesen hat, von wegen, das ist eigentlich das, was schiefgelaufen ist. Ihr habt diese Wahl verloren, nicht einfach, weil Harris so spät am Start war, sondern weil ihr all die wichtigen Themen, weil ihr die Mitte verloren habt. Und man hat das Gefühl, man kommt da nicht so richtig auf den grünen Zweig. Und gerade so ein Vorwahlsieg eines sozialistischen Demokraten stimmt einen auch nicht gerade optimistisch. Als jemand, der in Washington D.C. unterwegs ist, bist du optimistisch, was die Demokratische Partei anbetrifft? Siehst du da Möglichkeiten, wie sie zur echten Opposition wieder heranreifen können?
Was wäre denn die echte Opposition? Ich denke, da ist sicher im Moment ein Selbstfindungsprozess, vielleicht auch ein Erneuerungsprozess, Verjüngungsprozess im Gange. Es scheint halt schon, selbst mit Blick auf New York, so zu sein, dass da ein Kandidat mit relativ überschaubare Erfahrung es halt dazu gebracht hat, die Leute zu fragen, was braucht ihr denn? Braucht ihr vielleicht billigere Nahrungsmittel und tiefere Mieten und vielleicht auch ein bisschen ein besseres Transportsystem? Und die Leute sind natürlich sofort darauf angesprungen, weil aus unerfindlichen Gründen, vor der Hand, unerfindlichen Gründen, niemand anderes sich diese Fragen annimmt. Insofern, ja, muss man sich tatsächlich als Demokrat die Frage, die auch während Biden und Harris aufgekommen ist, wofür steht ihr eigentlich und was bringt das dem normalen Bürger und der Bürgerin? Und darauf haben sie bislang noch keine Antworten. Wenn es man soll auch den Mandani nicht überbewerten. Er hat jetzt einmal die Vorwahlen gewonnen, es wird offiziell der demokratische Kandidat sein. Ob sich jetzt bis im Herbst, glaube ich, September oder Oktober ist, oder ist sogar...
Ja, im Herbst, ja.
Ich weiß nicht genau, wann die waren. Ob sich bis dann nicht noch der hinter dem eigentlichen Ungnade gefallenen, amtierenden Bürgermeister Arndt, ob sich da nicht noch eine Koalition heranbilden kann, die versucht, auf Teufel komm raus, diesen 33-jährigen sozialistischen Demokraten zu verhindern. Das wird sich auch noch zeigen. Also er hat noch nicht gewonnen, oder? Ob das dann tatsächlich diese Signalwirkung für eine zum Beispiel links-progressive, neue, verjüngte Neuausrichtung der Demokratischen Partei ist, werden wir dann im Herbst sehen. Es ist nun mal so, dass die Demokraten in den letzten Jahrzehnten, wahrscheinlich Jahrzehnten, ein Image aufgebaut haben, eine wohlhabende, privilegierte Elite zu sein, die halt mehr über soziale Gerechtigkeit und über gutes Tun redet, als es tatsächlich umsetzt. Und diesen Eindruck, der stimmt sicher nicht auf jeder Ebene. Also das ist wahrscheinlich nur der Eindruck, den man auf Bundesebene erhalten hat. Aber der ist im Moment schon nicht so einfach auszumerzen. Ich weiß nicht. Ich sehe da wenig moderate, intelligente Stimmen, die sowohl authentisch als auch glaubwürdig sind, die mit dem richtigen Programm heraustreten und sagen, das ist jetzt die neue Parteilinie der Demokraten und deswegen solltet ihr uns wählen. Aber wir sind auch noch fast 1,5 Jahre von den Midterms weg. Da werden wir sicher, es wird sehr spannend zu sein, zu sehen, wie sie sich aufstellen und in welche Richtung es kommt.
Gibt es politische Figuren, die du besonders beobachtest auf der demokratischen Seite, denen du es zutraust, dass sie vielleicht tatsächlich eine nationale Agenda entwickeln, vielleicht in Richtung Präsidentschaftskandidatur ein gutes Profil aufbauen können? Wir wissen, dass es sicher einen in Sacramento gibt, in Kalifornien, Gouverneur, der das gerne täte, aber wo man sehr viele Fragezeichen setzen muss. Siehst du andere Charaktere?
Ja, den ich sehr spannend fände und erfrischend wäre Rahm Emanuel. Chief of Staff unter Clinton, ist das richtig? Und ist ein richtiges Chicagoer Großmaul, nimmt kein Blatt vor den Mund, ist aber ganz klar alte Garde, aber hat sich immer eine gewisse Glaubwürdigkeit erhalten und man hat gemunkelt, dass da vielleicht was kommen könnte. Das fände ich interessant.
Ja, er ist auch nur knapp über 60, also es ging altersmäßig.
Ja.
Ein Jungspund vergleichsweise.
Naja, gegen den J.D. Vance ist er dann auch schon wieder ein gesetzter älterer Herr.
Das stimmt. Aber dann kann es auch ein Vorteil sein.
Ja. Also vor allem ist er noch im Saft und auch sonst unverbraucht, weil er ja eigentlich seit der Obama-Administration. Er war unter Obama, glaube ich, im Weißen Haus, Chief of Staff.
Er war auch unter Clinton.
Auch unter Clinton,
Advisor.
Okay.
Ja, er hat schon sehr viel hinter den Kulissen quasi, einfach nicht in der vordersten Reihe.
Aber wenn ich mich recht erinnere, ist er aus dem Obama-Weißen Haus relativ früh abgetreten und ist seither ziemlich still gewesen auf nationaler Ebene. Ist daher nicht besonders verbraucht oder mit irgendwelchen Vorurteilen belastet. Fänd ich sehr spannend.
Ja, also, und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war er ja auch Bürgermeister in Chicago und zuletzt als Diplomat unterwegs. Ja. Also von daher, er hat mittlerweile auch die Front, in Anführungsstrichen, der Politik kennengelernt.
Ja, doch. Das,
ja, finde ich,
das wäre so eine erfrischende. Also sonst bleiben die Fragen halt doch schon eher. Wird Alexandria Ocasio-Cortez einen Versuch starten? Und wenn ja, wie wird sie versuchen, ihre Glaubwürdigkeit in der eher gemäßigteren Mitte der Demokraten aufzubauen? Ja, oder sonst halt Gavin Newsom. Aber das wäre ja dann, das wäre ja dann more of the same.
Allerdings, ja. Ich nehme an, dass Alexandria Ocasio-Cortez diesen Erfolg von Mamdani möglicherweise überbewerten wird. Aber es ist ja noch einige Zeit. Und vorher haben wir noch diese Zwischenwahlen. Zum Abschluss. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass in den USA ja ein wirklich reichhaltiger Journalismus betrieben wird, wo man diese Long Reads hat, diese investigative Kultur auch, die ich persönlich immer wieder vermisse im deutschsprachigen Raum. Wenn du liest, um dir ein möglichst umfassendes und reichhaltiges Bild der Lage der Nation zu machen, was liest du? Was empfiehlst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Was sind Medien, die man konsultieren sollte, um Amerika wirklich besser zu verstehen?
So viel wie möglich. Der Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein hat, glaube ich, mal den Wahrheitsbegriff von irgendwelchen Korrespondenztheoretikern so weit dahingehend kritisiert, als er behauptet hat, ja, um zu sehen, ob was in der Zeitung geschrieben steht, auch tatsächlich stimmt, kauft man sich nochmal die gleiche Ausgabe vom gleichen Tag und schaut, ob in einer anderen Zeitung das Gleiche drin steht. Und in dieser Situation sind wir ja nicht mehr. Das heißt, mein Ich habe einen ziemlich breiten Cocktail, aber ich habe ja auch wahrscheinlich mehr Zeit zum Medienkonsum als andere. Aber natürlich schaue ich darauf erst einmal, was Leitmedien erzählen, Wall Street Journal, Washington Post, New York Times und so weiter. Dasselbe mit den einschlägigen Magazintiteln. Aber dann finde ich halt doch, dass viele dieser kleinen der Substack-Unternehmer oder neuen Alternativ-Online-Medien eine gewisse Frische aufbringen und vielleicht auch noch nicht ganz so in den Unternehmensstrukturen und Dogmen der altehrwürdigen und arrivierten Medien drinstecken geblieben sind. Das heißt, konkret ist eine Sache, die ich sehr gerne lese, also vor allem zwei, drei Autoren, das sind dann Autoren, Leute, ist The Dispatch. Kevin Williamson ist ein ganz toller Schreiber. Der Nick Katojo, also das lese ich fast religiös. Das ist etwas vom Gescheitesten. Jonah Goldberg ist jemand, der ist, glaube ich, der Gründer und Chefredakteur, schreibt auch regelmäßig für Dispatch. Also die gehören dazu. Ich liebäugle immer auch ein bisschen mit den rechten, konspirativen Leuten, die also ganz bewusst konträre Positionen einnehmen, aber nicht kategorisch, also nicht nur Kontrariatum aus konträren Gründen, sondern weil sie tatsächlich eine gewisse intellektuelle Neugierde ausweisen und versuchen, Standpunkte zu entwickeln, die eben vielleicht nicht zu dem 0815 Mainstream entspringen. Da gehört das Racket, ein Substack vom früheren auch Starjournalisten Matt Taibbi. Den lese ich gerne und seinen co-genialen Literaten und ehemaligen Spy Magazine-Journalisten Walter Kern. Allerdings, das ist wirklich dann schon so ein bisschen übertriebene, auf die Spitze getriebene, literarisch-fiktionale Alternativdeutung der Geschehnisse. Aber ich nehme das gerne als Gegengewicht. Und sonst halt, ja, viel, muss man sagen, kann man die sozialen Medien tun natürlich, wenn man die richtig einstellt und den Algorithmus seinen eigenen Vorlieben entsprechend versucht zu tweaken, dann liefert mir halt Twitter nach wie vor alles, was ich brauche und dann die wichtigsten Story aus dem New Yorker oder dem Atlantic oder was es auch jetzt dann immer sein mag, welche, die tauchen dann früher oder später auf. Und dann kann ich die dort auflesen, oder? Insofern bin ich dann nicht mehr ein religiöser New Yorker Reader oder sowas in der Art, sondern ja, ich finde, die sozialen Medien sind sehr geeignet, um das automatisch abzudecken, dass wenn da irgendwas Interessantes erscheint, dann wird das auch in den sozialen Medien dann wiedergegeben und dann weiß ich drüber und kann es lesen.
Und du bist noch ganz ruhig auf X.
Ja, ich bin auch wirklich, buchstäblich ruhig. Ich sag sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Also alle zwei Monate mal etwas. Vielleicht gibt's mal ein Like. Aber nein, ich nehme es wirklich hauptsächlich als passive Informationsbörse. Und da hat das ja genug Leute, die das zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben, sich dort sehr laut und pointiert zu melden. Und da bin ich wahrscheinlich zu faul, um das weiterzutreiben. Aber doch, ist bei mir andauernd offen und ich schaue immer, was geschieht. Also auch im Sinne von Breaking News. Trotz allen Fake News und Fake Videos und KI-generierten Content kann man ja normalerweise erkennen und herausfinden. Wenn etwas aktuell geschieht, finde ich meistens einen sehr guten Rohmaterialsüberblick auch auf Twitter. Würde ich nicht missen wollen. Ich finde das sehr gut.
Zum Glück warst du hier nicht redefaul. Herzlichen Dank, lieber Marc, für deine Zeit. Wer mehr von Marc Neumann hören respektive lesen möchte, der kann das tun regelmäßig in der NZZ. Wo sonst kann man dich regelmäßig lesen? Du hast ja auch einen Blog auf LinkedIn,
ja,
da flüsterst du,
ja,
du wisperst.
Ja, das ist richtig. Da versuche ich manchmal eben genau die Sachen, die ich mich dann nicht mal auf Twitter traue zu sagen, aber die trotzdem vielleicht nicht die ganz großen Bombshell-Stories sind, sondern eher etwas hintergründig. Das tue ich auf LinkedIn experimentierenderweise im Moment regelmäßig oder so einmal wöchentlich was schreiben. Langfristig denke ich, dass das schon dann auch auf Substack oder so gezügelt wird oder mittelfristig, wo ich dann ein eigenes Medium unterhalten würde. Also kleines, eigenes, alternatives Neumann-Gewisper.
Toll, darauf freuen wir uns in dem Fall. Nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, Marc. Und Ihnen allen herzlichen Dank, ebenfalls fürs Einschalten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und damit auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Grüezi Amerika. Views from the Sister Republic. A University of St. Gallen Podcast by Claudia Brühwiler.